Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Samstag, den 8. August. Ganz Deutschland ist am Schwitzen. Aber die Aktionäre sind auch zum größten Teil am Feiern aktuell. Also eine richtig starke Handelswoche. Oder ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus. Wir haben nämlich ja gerade zur Aufnahme Freitag, den 7. August um die Mittagszeit. Da sieht's noch nach einer sehr starken Handelswoche zumindest aus. Wir müssen da ja immer vorsichtig sein. Diese Woche viele, viele Zahlen mit dabei gewesen. Also wir mussten heute uns wirklich so ein bisschen so Cherry-Picking machen, also so die Highlights. Wir haben unter anderem die deutschen Versicherer mit dabei, mit der Munich Re Allianz. Cloudflare hat seine Zahlen für uns bereitgestellt. The Trade Desk mit einem katastrophalen Absturz erneut, muss man ja sagen. Und es gibt auch viele neue interessante Entwicklungen rund um Nvidia. Die Bank of America hat sich nochmal zu Leopold Aschenbrenner gemeldet und vieles mehr. Ihr merkt, eine vollgepackte Folge. Deswegen lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben auf jeden Fall dafür da und folgt uns auch gerne auf allen möglichen Plattformen, dass ihr immer auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge erscheint. Denn dann seid ihr immer up to date, was das aktuelle Thema oder die aktuellsten Themen an der Börse angeht. Bevor wir ans Eingemachte gehen, wie immer mal so ein kurzer Marktüberblick. Ja, vor allem der Tech-Sektor. Die Woche hat er ziemlich Spaß gemacht. Der Nasdaq, der hat mal wieder ordentlich Gas gegeben. Woran hat er denn gelegen? Was war denn sonst so los? Also außer jetzt so die Zahlen, die veröffentlicht worden sind, erzähl mal.
Ja, es gab ja vor allen Dingen jetzt wieder so ein bisschen Beruhigung in Sachen Iran, auch wenn da ja weiterhin eigentlich gar keine Lösung da ist. Zumindest nicht die Lösung, die die USA sich erwünscht hat. Gab ja jetzt Meldungen, dass der Iran mit dem Oman spricht. Und ja, ich glaube, was hat Donald Trump mal gesagt? 20% quasi Gebühr verlangt vom Frachtwert, um dafür, dass die USA dann den Frachter schützen, hat der Iran ja damals dann direkt gesagt, ja, nee, ist ja eine coole Idee, wir machen es euch günstiger. Und jetzt haben sie ja dann gesagt, es werden so 7% sein der Fracht. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, dass da die Öltanker durchfahren, jedes war mit wahrscheinlich hunderten Millionen an Frachtwert, das ist eine schöne neue Gelddruckmaschine für den Iran, mit dem sie dann allerlei Schabernack treiben können. Das ist ja auch, glaube ich, genau das, was die USA nicht wollte. Aber irgendwie sind denen so ein bisschen die Hände gebunden, hatten wir jetzt zuletzt schon das Thema. Flugabwehr ist so am Limit, die Raketen fehlen einfach und man kommt da nicht hinterher, wenn dann halt ja, die Flugabwehr übersättigt wird mit Drohnen und so weiter. Sehr, sehr schwierig, aber der Ölpreis kam zurück die Woche. Gestern, also am Donnerstag, ist er ein bisschen gestiegen. Am Freitag ist er jetzt, wo wir aufnehmen, wenig verändert. Mal sehen, es kann auch einiges natürlich wieder übers Wochenende passieren, aber man hat so das Gefühl, habe ich auch gesagt, dass da irgendwie die völlige Eskalation wird nicht kommen. Das kann die USA sich auch nicht leisten und deswegen kann der Markt damit leben, weil jetzt eben der Fokus zurück ist auf die Berichtssaison und da waren die Zahlen ja überwiegend sehr gut. Man muss halt echt diese Woche sagen, die Schwankungsbreite wieder bei einzelnen Werten, das ist gigantisch. Anders kann man es nicht sagen. Und das Krasse ist, teilweise dann auch, selbst wenn die Zahlen gut sind, die Prognose erhöht wird, gibt es trotzdem teilweise Abstürze. Dann gibt es riesige Bewegungen nach oben. Heute zum Beispiel bei Atlassian, ja, eine der Aktien, wo gesagt wurde, die braucht kein Mensch mehr. Wen interessiert dieses Jira oder was haben sie, Twilio und was sie alles da haben? Wird alles gewipe-codet, ne? Aber die Zahlen waren doch deutlich besser als erwartet. Auch der Ausblick und die Aktie explodiert 30%. Wir sprechen gleich noch über The Trade Desk, die Aktie. 90% hat sie jetzt, glaube ich, vom Hoch verloren. Unfassbar, ne? Also da sieht man halt auch, dass da so ein früherer Highflyer, der 10 Jahre gut lief, kann halt auch doch fallen, ne? Vergisst man ganz gerne mal, dass sowas halt auch mal schnell passiert. Und dann meinen ja noch, schaffen wir jetzt nicht alles zu besprechen. Datadog und Figma. Ja, ich hatte zum Beispiel, also am Mittwoch war es bei mir so, konnte ich feiern in meinem US-Trading-Depot. Shopify explodiert. Ich habe sie bei plus 30% rausgehauen. Dann kam aber, ich glaube, das war dann Figma war es und Axon Enterprise. Die haben dann Mittwochabend gemeldet. Beide zweistellig gefallen. Hat mein Depot voll auf den Deckel bekommen. Und gestern war ich so platt. Da bin ich um 9:30 ins Bett gegangen. Habe aber gar nicht gewusst, dass Atlassian meldet überhaupt. Hat die im Depot gehabt. Ist explodiert und auch Cloudflare hatte ich eine kleine Position, ist explodiert und dementsprechend ist das Depot heute wieder im Plus. Also unterm Strich hat sich das jetzt wieder ausgeglichen. Ja? Deswegen sage ich, also auf Zahlen zu zocken macht eigentlich keinen Sinn. kein Sinn, weil unterm Strich gleicht sich das aus. Ne? Nebius war zum Beispiel auch noch schwach. Gab es eine Short-Seller-Attacke oder eine Short-Position von Michael Burry. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt so nachhaltig für großen Druck sorgt. Ja, insgesamt, man hat das Gefühl, der Markt hat sich wieder eingependelt jetzt. Und es ist auch nicht mehr ganz so krass, dass jetzt man sagt, Chipwerte steigen, Software fällt. Ich hatte damit schon früher gerechnet, sondern dass man jetzt nach den Q2-Zahlen sieht, ah, okay, dieser Chipwert hat gut geliefert, Prognose erhöht, ist toll, kaufen wir weiter. Aber auch, hey, hier wurde ja auch gut geliefert von SAP und Co. Ist vielleicht nicht mehr so, dass das jetzt immer nur steigen und das andere fallen muss, sondern zuletzt läuft ja auch ServiceNow wieder gut. Da ist ja der Daniel ist zum Trader geworden und ist bei ServiceNow dabei. Er hat meine Idee kopiert und sahnt schamlos die Gewinne ab einfach. Ne? Du musst mir erstmal, wir machen es bei uns immer so, es gibt so einen Gewinnanteil. Ne? Also 50% vom Gewinn wird jetzt erstmal abgegeben. Ne? Sonst gibt es den nächsten Tipp nicht mehr. Ne? Ja, nee, aber das sieht echt ganz gut aus. Ne? Und da bin ich auch happy, auch wenn ich es nicht so gut umgesetzt habe, weil ich dann doch bei einigen Werten die Nerven verloren habe und doch mal immer wieder abgebaut habe in die erste Bewegung, dass halt doch nicht der Untergang von SAP und ServiceNow und alles bevorsteht, sondern vielleicht wird es ja doch so sein, dass diese Softwareunternehmen doch eine wichtige Funktion wahrnehmen, indem sie diese ganzen Agenten orchestrieren, die Daten halten und so weiter und so fort, haben wir oft drüber gesprochen. Auf jeden Fall die Umsatzzuwächse, auch wenn es da teilweise vielleicht ein paar Dellen mal geben könnte in Zukunft, weil irgendwas wegfällt, aber die Umsatzzuwächse und der Auftragsbestand waren halt weiterhin sehr gut bei den Unternehmen. Deswegen ja, war der Markt zu pessimistisch.
Ja, nur dass ich sagen muss, dass ich meinen Trade tatsächlich vor deinem erneuten Trade gestartet hatte. Ich habe es dann wenig später gesehen. Ja, ja. Ich weiß schon, dass wir einen Podcast haben und man dann deine Handbewegungen nicht sehen kann. Zumindest nicht die Leute, die auf Spotify ein Ding. Ist wahrscheinlich auch besser, ja. Aber ist erfreulich. Ich hatte es ja den letzten oder vorletzten Folge gesagt, genau, dass ich dieses Mal tatsächlich mal, das passiert natürlich auch ein blindes Huhn, findet mal das Korn dann eben beim letzten Mal wirklich so beim fast am Tiefpunkt bei ServiceNow, also beim letzten Tiefpunkt, das war glaube ich so im niedrigen 80er Bereich oder mittleren 80er Bereich, habe ich tatsächlich mal eine Trading-Position eröffnet, weil ich ja sonst wirklich nichts mit Trading am Hut habe, aber ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Software-Sektor wieder starke Zahlen präsentiert hatte und das passiert, das ist auch so eine Sache, die ich auch in den letzten Jahren immer wieder mal so beobachtet hatte, auch bei den KI-Infrastrukturunternehmen, dass sie mal starke Zahlen wieder präsentiert hatten, es dann kurz mal noch so einen Abverkauf gegeben hat und dann ging es auf einmal wieder wie eine Rakete nach oben, war auch ganz oft so gefühlsmäßig bei Broadcom der Fall. Und dann habe ich jetzt diesmal gedacht, hey, das gucke ich mir jetzt mal an, weil ich auch ServiceNow langfristig im Depot halten könnte, weil ich eben die Aktie auch an sich spannend finde. Nur so viel eben zu dem Thema, aber wie gesagt, jetzt genug mit der Beweihräucherung. Also gibt es auch ganz schnell mal,
wenn man lange an der Börse aktiv ist und dann solche Beobachtungen hat und dann merkt man, okay, ne, eigentlich operativ gut geliefert, jetzt nochmal so ein finaler Washout und dann dreht das Ganze und da dann mal versuchen zu profitieren. Why not, ne? Also das ist doch richtig spannend. Vielleicht noch, was ich ganz kurz vergessen hatte, was da nochmal wichtig war, dieses ganze Thema rund um SpaceX, ich weiß gar nicht, ob ich es hier gesagt hatte oder nur bei Instagram, da kamen ja so viele Presseberichte und so, oh, die SpaceX-Aktie ist ja so schwach und es wird ja noch alles viel schlimmer, wenn dann alle Altinvestoren verkaufen können oder die Mitarbeiter und so weiter. Na, das war ja dann gestern der große Tag. Ich habe das ja damals schon gesagt. Also wenn man halt schon über Wochen und Monate weiß, dass an irgendeinem Tag etwas passiert, dann ist es an der Börse natürlich so, dass sich darauf eingestellt wird. Und deswegen ist ja die Aktie im Vorfeld auch gefallen, weil Shortseller das wussten. Sie haben die Aktie leer verkauft, weil sie dann natürlich dann davon ausgehen, dass an dem Tag nochmal ordentlich was verkauft wird. Aber na, wenn das natürlich dann schon alle wissen, und dann haben dann vielleicht sogar die Verkäufer das schon irgendwie anderweitig erledigt oder sie warten halt doch lieber ab. Es verkaufen gar nicht so viele und deswegen war es dann ja auch so, dass am Donnerstag an dem Crash-Tag die SpaceX-Aktie gegen den Trend 6% im Plus war. Ne? Also deswegen ist nochmal so ein schönes Beispiel. Von diesen Presseberichten sollte man sich nicht verrückt machen lassen. Ne? Denn wenn ich jetzt morgen weiß oder am Montag weiß, dass die Allianz oder was weiß ich, die geilsten Zahlen auf der Welt präsentiert, das ist ja dann an der Börse, dann positioniert man sich ja vorher schon dafür und kauft vorher und dann kommt halt das Event und dann gibt's eben immer dieses Sell the News, ne? Oder wenn man weiß, dass an dem Tag schon etwas ganz, ganz Schlimmes kommt, selbst wenn es dann schlimm wird, dann gibt's halt keine Auswirkungen mehr, weil es halt schon vorher bekannt war und alle, die vorher raus wollten, sind halt schon raus. Ne? Also das ist halt auch so ein bisschen Psychologie an der Börse und ist sehr wichtig, meiner Meinung nach zu verstehen, um ja auch überhaupt so diesen Wahnsinn aushalten zu können, ne? Und diesen ganzen Lärm halt mal auszublenden. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wo die Aktie sich jetzt einpendelt. Man hat so das Gefühl, dass der Sektor sich insgesamt so gefangen hat. Auch Rocket Lab, die habe ich noch im Depot, bin ich aber im Minus mit. Die zuckelt wieder so ein bisschen hoch.
Ja, gerade, dass man auch nicht immer alles ernst nehmen sollte. Also ich würde es mal als die Lachnummer der Woche taxieren. Ist der Bank of America CEO Brian Moynihan, heißt der gute Mann. Der hat davor gewarnt vor einer Leverage-Krise am Markt, dass das ein dringendes Warnsignal sein sollte. Was genau meint er damit? Da ging es nochmal um den Situational Awareness Fonds von Leopold Aschenbrenner, der ja, wie nun mittlerweile jeder weiß, innerhalb von wenigen Tagen also fast komplett liquidiert wurde. Er musste einen großen Teil des Fonds an Citadel mit großen Abschlägen verkaufen, um die Margin Calls zu bedienen. Jetzt aber natürlich die Frage, warum ich das so ein bisschen als Lachnummer taxiere. Also ja, er hat davor gewarnt und das ist auch mit Sicherheit richtig. Nur lustig an dem Ganzen ist oder so ein bisschen die Doppelmoral an dem Ganzen. Könnt ihr euch jetzt mal kurz überlegen, wer denn so für einen Großteil des Leverage hier verantwortlich gewesen ist bei dem Fonds? Richtig, das ist nämlich die Bank of America gewesen, die als Prime Broker für genau eben den Situational Awareness Fonds gedient hat. Da waren aber zwar auch noch andere mit dabei, aber die Bank of America war eben groß mit dabei. Und als es gut gelaufen ist, da haben sie natürlich schön die Gebühren dann dafür kassiert sozusagen. Also da gibt's dann Zinsen und Gebühren von dem Ganzen. Und dann, wo das Ganze aber eben in Schieflage geraten ist, dann hat man auf einmal vor diesen Situationen dann gewarnt. Also da merkt man eben auch, also manche Banken, die lernen es dann halt eben einfach nicht. Ja, und vor allem sollte man dann hinterher vielleicht ja so ein bisschen kleinere Brötchen backen, würde ich auf jeden Fall sagen. Weil es ist natürlich wirklich eine absolute doppelmoralische Aussage, ja, dann hier zu sagen, hey, das ist aktuell ganz schön brisant, diese Entwicklung, und es sollte eine Warnung sein. Aber sie waren halt selbst mit dafür einer der Hauptakteure, die dann halt eben dafür gesorgt haben, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ja, also ja. Für mich so, das braucht man jetzt auch gar nicht groß weiter ausschmücken, aber für mich auf jeden Fall so eine der Lachnummern die Woche, die an der Börse stattgefunden hat und zeigt dann halt eben auch, ja, also auch dieses ganze Geschwätz dann immer mit Warnungen und Pipapo und
ist
sonst
doch irgendwas. Hier, ja. Der Herr Diamond von JP Morgan ist doch genauso, warnte auch immer, es könnte so und so knallen und so schlimm ist es und dann wieder Rekordzahlen halt. Und ja. Alles läuft weiter.
Ja, also man merkt doch schon auch so die Kommunikation von dem Ganzen. Ja, das zielt dann eben oft auch schon so in irgendwelche Richtungen dann ab, dass es also halt eben eher so in die gegenteilige Richtung gehen soll, damit sie dann wieder davon profitieren. Aber das, ja, es soll jetzt zwar als Konsequenz sein, dass jetzt die Bank of America und andere Wall Street Häuser also mehr sozusagen prüfen oder verschärfen werden, aber ich glaube, die Vergangenheit hat uns gelehrt, es wird sowieso nicht der Fall sein. Ja, es wird dann auch wieder die nächste Sau durchs Dorf getrieben und auch da sind mit Sicherheit die Großbanken dann wieder mit dabei, genau. Ja, ja, dann, wir haben eine sehr ereignisreiche Zahlenwoche gehabt. Mit was soll man denn starten?
Verzahlen? Ja, lass nochmal kurz, bevor wir loslegen, ich wollte nochmal ganz kurz nochmal was anderes besprechen. Das ist ein kleiner Werbeeinschub, aber ja, nicht nur Werbung meiner Meinung nach, sondern eine richtig coole Sache, wo wir dies Jahr auch wieder dabei sind von Goldesel, nämlich das Börsenspiel Trader 2026. Das hatten wir letztes Jahr hier auch beworben. Ich glaube, das müsste das größte Börsenspiel sein, was es so gibt in dem Rahmen, vor allen Dingen auch, weil es wirklich unfassbare Gewinne gibt. Autos, iPhones, Geldgewinne und so weiter und so weiter. Und ihr könnt dort mitmachen, euch kostenlos anmelden und da hat man ein virtuelles Depot und kann dort seine verschiedenen Handelsstrategien umsetzen und ja, mal richtig schön versuchen, Trends zu treffen. Man kann dort dann Derivate handeln, Aktien handeln und so weiter. Also Zertifikate, Optionsscheine, Aktien, alles von der Société Générale. Und das Ganze läuft dann 8 Wochen, geht am 9.3. los, läuft bis 30.10. Ihr könnt euch aber, wie gesagt, jetzt schon anmelden. Ich packe euch den Link 9. unten mal rein. Man kann auch währenddessen sich neu anmelden. Man kann auch, soweit ich weiß, das Depot nochmal zurücksetzen. Falls man mal, wahrscheinlich passiert es dem Daniel, mal ein Trade daneben setzt, ja. So. Also man kann einen Range Rover Evoque, wird er so ausgesprochen, gewinnen, genau. Und jede Woche 2222 Euro mit der besten Wochenperformance. Und es gibt noch, wie gesagt, iPhones jede Woche. Und es gibt natürlich auch wieder die Goldesel-Spielgruppe. Das war die letzten Jahre auch immer die größte, soweit ich weiß. Würde mich freuen, wenn ihr dort reinkommt. Auch in der Goldesel-Gruppe gibt es nämlich nochmal extra Gewinne abzustauben. Und das lohnt sich auf jeden Fall, dort mitzumachen. Ich mache dann natürlich auch mit. Könnt ihr euch mit messen. Und da stehen die Chancen, dass man was gewinnt, auf jeden Fall auch gar nicht so schlecht. Ja, deswegen, Link packe ich euch hier rein. Spielgruppe Goldesel. Passwort ist da Team Goldesel. Registriert euch einfach kostenlos und seid dann dort mit dabei. Partner sind unter anderem auch Börse Stuttgart, Flatex, NTV, OnVista, Börse Online und wie gesagt Range Rover. Ja, macht auf jeden Fall immer eine Menge Spaß und damit dann, ja, Werbung Ende.
Ja, ich muss nochmal ergänzen, deswegen habe ich vorher kurz dir reingeredet. Du hast 9.3. gesagt. Ich vermute, du meinst den 3.9. dann eher.
Also vom 7.9. bis 30.10. Sorry dafür. Ne? Also,
alles klar. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall das richtige Datum, weil ja, der 9.3., das wären noch einige Zeit hin, bis es dann losgehen würde. Genau, dann haben wir das auch noch richtig klargestellt. Also genau, schaut in die Videobeschreibung oder in den Shownotes dann rein. Womit fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, wir starten jetzt erstmal gemütlich in die Zeit, bevor wir so an die richtig, ja, an die richtigen Eingemachten dann gehen. Wir fangen mal mit den deutschen Versicherern an. Die sind ja zuletzt wirklich nicht schlecht gelaufen, ja. Also die Allianz, die ist sehr gut gelaufen. Die Munich Re hat sich so von ihrem Zwischentief wieder erholt. Ich hätte eigentlich erst gedacht, wo ich so die erste Headline gesehen habe, Munich Re, dass es hier einen Absturz gegeben hat, denn man hat den Umsatzausblick fürs Versicherungsgeschäft gesenkt, tatsächlich. Mhm. Im zweiten Blick hat sich das Ganze dann aber nicht mehr ganz so schlecht gelesen, denn man hat trotzdem seine Gewinnprognose bestätigt und ich sag natürlich dann eben auch im Endeffekt, es zählt immer nur das, was dann unten in der Kasse dann übrig bleibt. Ob man das mit dem dreifachen Gewinn oder mit 80%, ob man das mit dreifachem Umsatz oder mit 80% weniger Umsatz gemacht hat. Wenn es nicht irgendwelche Einmalbelastungen sind, spielt es dann meistens eher so eine untergeordnete Rolle dann. Es gab aber noch ein paar interessante Entwicklungen. Wir hatten ja schon das letzte Mal berichtet, dass wir hier Preisrückgänge hatten, beziehungsweise auch Geschäftsvolumina rückläufig gewesen sind. Das ist erneut der Fall gewesen. Also man hatte jetzt auch wieder in der Erneuerungsrunde zum 1. Juli einen Preisrückgang gehabt. Also insgesamt ist das Preisniveau von dem Portfolio um 5,5% zurückgegangen, haben sie mitgeteilt. Und das Geschäftsvolumina, das ging im Juli, also bei den Juli-Erneuerungen um 9,1% auf 2,9 Milliarden Euro zurück. Das hatte aber gute Gründe, weil die Munich Re eben gesagt hat, also sie haben gezielt Geschäfte nicht erneuert bzw. gezeichnet, weil hier einfach die erwarteten Preise und Bedingungen nicht entsprochen haben. Und da muss ich einfach immer sagen, das finde ich trotzdem sind gute Zeichen. Ja, das ist vielleicht erstmal eine Enttäuschung, weil dann die Ergebnisse an der einen oder anderen Ecke nicht gepasst haben. Aber das ist auf lange Sicht hingesehen, hast du davon als Aktionär viel mehr, als wenn du auf Biegen und Brechen irgendwie probierst, in dem Quartal vielleicht doch noch deine Umsatzprognose zu schaffen, das dann aber auf Kosten von langfristigen Ergebnisentwicklungen geht. Und ich glaube, da ist die Munich Re einfach super stark aufgestellt. Und deswegen hat man das dann, glaube ich, auch an der Börse, weil eben gerade, wenn es so eine Erholungsrallye gegeben hat, ist das dann natürlich oft auch so wieder ein Dämpfer, wenn dann eben so Nachrichten kommen, ja, Ausblicke gesenkt oder ähnliches. Und ich glaube, das hat man ihnen dann eben auch zugute gehalten. Also man muss trotzdem sagen, es sind weitere Geschäfte also gezeichnet worden, vor allem so im Bereich Nord- und Südamerika und Australien gab es wohl einige Erneuerungen, wie sie vermeldet haben. Und sie haben auch gesagt, dass sie eigentlich auch recht zuversichtlich ins kommende Jahr dann reinblicken. Also ich glaube, man kann unterm Strich sagen, es ist ein solides Quartal für die Munich Re gewesen. Es haben sich einige Trends eben fortgesetzt, sowohl positive als auch negative. Und trotzdem bleibt der langfristige Fokus, glaube ich, in der richtigen Richtung. Ja. Und bei der Allianz.
Ich glaube, dieses Thema mit den Preisrückgängen und so, das ist ja so nicht neu gewesen. Das war schon erwartet worden und wie gesagt, ne, die Gewinnprognose wurde ja bestätigt und das ist ja am Ende das denke ich auch, was zählt, ne? Also deswegen, ich gucke jetzt gerade mal, sie war vorhin mal, glaube ich, ganz kurz 5% im Minus. Also Jubelstürme löst das natürlich jetzt auch nicht aus, sowas, das ist auch klar. Aber ja, 2,5% im Minus. Die war ja schon mal im Tief bei 440. Ich glaube, das waren nämlich dann damals die schwachen Zahlen. Das Q2 lief ja dann jetzt besser als gedacht sogar, weil es weniger Großschäden gab. Aber ja, ich meine, unterm Strich ist das weiter solide. Ist für mich, wie gesagt, weiterhin eine gute Halteposition einfach. Ne? Bei den größeren Rücksetzern hat mir, glaube ich, einmal gesagt, alle haben immer drauf gewartet, sie wollten mal kaufen, dann war mal der Rücksetzer da. Also lieber mal in so einer kleinen Schwächephase kaufen, weil ja, nächstes Jahr sieht es vielleicht wieder anders aus, dann gibt es wieder größere Volumina, aber dieses Jahr hat man, wie du so gesagt hast, leider bewusst drauf verzichtet einfach. Ich meine, die Hannover Rück hatte da von dem Volumina besser, muss man mal schauen, wer da jetzt besser agiert, ne? Ob die Hannover Rück dann bei den Margen Probleme bekommt, wenn jetzt doch dann irgendwie Großschäden kommen. Ja. Oder ob sich das doch gelohnt hat, ne? Vielleicht da Geschäft von der Munich Re oder von anderen zu übernehmen, genau.
Ja, weil die Hannover Rück hatte tatsächlich deutlich bessere Zahlen im letzten Quartal auch. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja. Also da hat es deutlich besser ausgesehen, aber da wird es dann vielleicht mal so mittelfristig interessant, dann eben, wie du es gerade richtig gesagt hast, genau. Und ich meine, klar, bei der Munich Re, man muss nur auch mal so ein bisschen aus dem Chart rauszoomen. Also wenn man nicht jetzt gerade nur so die letzten paar Monate beziehungsweise ja ein Jahr anschaut, wenn man da mal so auf die letzten 3 bis 5 Jahre geht, ja da hat es doch ganz gut ausgesehen. Dividendenausschüttung darf man natürlich auch nicht vergessen dann dabei. Und deswegen die letzte Schwächephase, ich habe es zum Beispiel bei meiner Frau ins Depot gelegt, ja, weil ich habe gesagt, da ist dann immer so, das muss man dann öfter auch mal ausnutzen, wenn man sie mal so ein bisschen auf der Watchliste dann eben hat. Und bei meiner Frau war das eben der Fall. Da haben wir dann gesagt, hey, das ist jetzt eigentlich eine Situation. Klar, vielleicht geht es noch weiter runter, aber langfristig ein Top-Pick, ja. Bei der Allianz, da sieht es ganz ähnlich aus. Die hatten wirklich gute Zahlen diesmal zu vermelden gehabt. Der Betriebsgewinn, der ist sogar deutlich höher ausgefallen, als den Analysten erwartet hatten. Unter dem Strich hat man weniger verdient als erwartet, was aber auch so ein bisschen auf Sondereffekte zurückzuführen war. Also der operative Gewinn, der hat um 10,6% zugelegt auf 4,87 Milliarden und Analysten hatten nur mit 4,6 Milliarden gerechnet. Also das ist doch wirklich ein deutlicher Beat dann gewesen. Unter dem Strich, da hat man allerdings dann ja nur in Anführungszeichen 2,6 Milliarden Euro verdient. Im Vorjahr waren es nämlich 2,84 Milliarden. Die Prognose lag auch bei fast 2,8 Milliarden. Und das hat aber eben so Einmaleffekte mit, da gab es dann eben auch im Vorjahr außerordentliche Veräußerungsgewinn, da hat man einen Joint Venture verkauft dann und genau, also das hatte eben dann hier die Gründe. Für das laufende Quartal hat man nun operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, es würde leicht über dem Vorjahresniveau dann liegen. Und kann man eben sagen, bei der Allianz läuft es weiter ganz gut. Aktuell, ja, wäre ich aber allerdings ein bisschen vorsichtig. Gerade wenn Versicherer mal so stark jetzt gelaufen sind zuletzt. Bei der Allianz, wenn man da sich so mal die letzten 10 Jahre anschaut, da gibt's dann auch mal Phasen, wo es dann auch mal ganz schnell wieder deutlich nach unten gehen kann. Deswegen wäre jetzt auf jeden Fall absolut prozyklisch, sich damit zu beschäftigen. Diejenigen, die aber mit dabei sind, also Glückwunsch auf jeden Fall. Eine starke Entwicklung, starke Dividende, einer der besten DAX-Werte, die wir hier bei uns auf jeden Fall so
genau
haben.
Das steht auch genau auf Allzeithoch. Ne? 440 Euro ist auch sehr weit von der 200-Tage-Linie entfernt für einen Versicherer. Also neu einsteigen würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber es ist natürlich trotzdem weiter eine gute Halteposition, ne, weil es ist eine Gelddruckmaschine einfach. Auch hier der Asset Management Bereich. 39 Milliarden wieder Nettomittelzufluss, also da läuft's einfach. Und was sie auch mit ihrem Asset Management verdienen. Operatives Ergebnis 933 Millionen, Prognose nur 871 Millionen, ne, also das sind diese ganzen Allianz-Produkte, die schön viel Verwaltungsgebühren kosten, ne? Wahnsinn. Aber ja, als Aktionär kann man sich natürlich nicht beschweren, ne? Also das ist schon wirklich, also es sind einfach super Basisinvestments, ne? Also die Versicherung, das ist einfach so.
Ja, deswegen sagen wir immer lieber Allianz-Aktionär als Allianz-Kunde. Ich glaube, das gilt auch weiterhin, ja, aber ich glaube, das wissen auch die meisten, ja. Also ich bin mir sicher, dass
bei irgendwelchen Finanzprodukten, bei Versicherungen und so ist ja, glaube ich, Allianz ganz okay, ne? Also oder Munich Re, Ergo-Versicherung und sowas da, ne? Aber ja, die Finanzprodukte, ich weiß nicht so recht, ne? Die sind, glaube ich, teilweise sehr teuer, ohne ich mich damit jetzt genau auskenne, aber ja.
Das haben halt meistens auch eher die, die jetzt sonst so nicht so an der Börse aktiv daneben einfach sind. Also ich glaube, die wenigsten, die an der Börse aktiv sind, haben dann eben auch Finanzprodukte von der Allianz. Falls ihr aber doch mal was habt, schreibt uns das auch gerne mal in die Kommentare rein. Also würde mich auch mal interessieren, ob es da irgendwie was Passendes dann dazu gibt. Bei den normalen Versicherungen gilt ja die Allianz eher so als der Premium-Versicherer, sage ich jetzt mal, was so die Gebühren dann angeht, aber wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema dann. Wie gesagt, für die Aktie läuft es ganz gut. Ebenfalls ganz gut läuft es für Cloudflare aktuell. Eine Position, die ja bei mir jetzt auch schon einige Weile im Depot ist, die ich ja auch so über einen Sparplan ein bisschen aufgebaut habe. Und man muss sagen, so der Case, den ich eben hatte, dass es hier in der KI-Welle halt immer mehr und wichtiger wird. Also die Dienstleistung von Cloudflare aktuell scheint sich das so zu bestätigen, denn man hat wieder an Wachstumsmomentum gewonnen. 36% Umsatzwachstum hat man hier gehabt. Und wenn man hier nicht Restrukturierungskosten gehabt hätte von knapp 151 Millionen, dann wäre auch das Loss from Operations erneut gesunken. Also ein wirklich erfolgreiches Quartal, das sie hier hingelegt hatten. Also sie wachsen enorm weiter und scheinen eben wirklich einer so dieser ganz großen Profiteure von dieser KI-Welle dann hier zu sein. Deswegen, also ich glaube, ansonsten braucht man gar nicht allzu viel weiter verlieren. Sie sind noch nicht im profitablen Bereich. Das wird auch noch einige Quartale dann dauern. Aber das ist eben was, die Zeit muss man Cloudflare dann eben einfach lassen. Also es ist da halt alles auf Wachstum und den Aufbau der Infrastruktur getrimmt. Aber das läuft aktuell auf jeden Fall sehr gut und die Produkte, sie gewinnen da immer mehr an Beliebtheit auf jeden Fall.
Ja, genau, was vielleicht noch eine Sache, was ich spannend fand, was der CEO gesagt hat, erstmals stammten in Q2 mehr als 50% des Datenverkehrs in unserem Netzwerk nicht von Menschen. Die Zahl der Anfragen durch KI-Agenten wächst unaufhaltsam weiter und erfordert ein völlig neues Cloud-Modell. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass da eben Cloudflare das Rückgrat werden könnte, ne, um das alles zu steuern. Wer darf überhaupt auf meine Webseite? Ne? Die sind dann quasi der Gatekeeper. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Webseite betreibe und ich möchte, dass da die KI-Agenten kommen und mir die ganzen Daten klauen oder Geld dafür bezahlen sollen, da gibt's ja jetzt auch, glaube ich, so neue Modelle von Cloudflare, dann sind sie eben das Unternehmen, was das alles steuert. Deswegen ist es für mich auch so eines der besten Unternehmen, um von diesem Trend zu profitieren, der wahrscheinlich noch viel stärker wird in der nächsten Zeit. Ist natürlich trotzdem ja priced for perfection die ganze Zeit schon, aber ja gut, steigt halt weiter. Auch immer so eine Aktie, die man lieber mal im Rücksetzer kauft, wie jetzt bei, was hat sie jetzt, ich guck mal, 16% plus, während wir vorbörslich aufnehmen, ist natürlich sehr, sehr happig. Aber Prognose wurde jetzt, wie gesagt, auch angehoben. 32% Wachstum sieht man jetzt fürs Gesamtjahr. Also es läuft halt auch echt weiter gut, muss man sagen, bei Cloudflare.
Ja, und eins ist fast sicher, bei Cloudflare wird es auch mal wieder ein Quartal geben, wo es dann mal 25% ja, nach unten geht.
Weißt du, dass einmal war dann irgendwie der Umsatz wirklich um 1 Million Euro.
Eine oder 3 Millionen, irgend sowas
war. Hat minus 30% gemacht, ne? Also, das ist ein Reiter, ne? Das ist irre, einfach.
Das war der Hammer, da kann ich mich auch noch gut erinnern, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen. Das war, aber ich glaube, es ist mittlerweile schon fast 2 Jahre her, wo das war. Ja, es ist schon eine Weile her. Ich weiß es noch, ich glaube, es war, also wie 1 oder 3 Millionen waren es.
War ganz, ganz wenig. Also, es war eine Verfehlung von nicht mal 1%. Und da siehst du, also wenn man sich den Chart auch mal anschaut, da siehst du auch dann teilweise so riesige rote Kerzen einfach. Ne? Also auch zuletzt immer mal wieder hier von $270, in wenigen Tagen runter auf 220. Ne? Also das ist schon, oder hier einmal auch nach Zahlen von 225 auf 165 innerhalb von 3 Tagen. Das ist Wahnsinn halt einfach. Ne? Wie schnell Mai diesen Jahres, brutaler Rücksetzer nach Zahlen. Also Wahnsinn einfach. Ne? Also aber da hat sich die Aktie immer wieder erholt. Ich weiß nicht, wollen wir da als perfekten Übergang weitermachen zu The Trade Desk, wo man ja auch eigentlich dachte, auch ich, okay, ne, es gibt ja mal so eine kleine Schwächephase und aber ey, ein tolles Unternehmen und die erholen sich wieder. Guck dir den Track Record an. Ich habe sie noch bei mir im Langfristdepot. Es ist mittlerweile völlig irrelevant, weil das Ding hat 90% verloren. Das ist nur noch so eine Pups-Gewichtung einfach im Depot. Das ist jetzt fast schon zu spät, ist das Ding zu verkaufen, vielleicht doch zu hoffen, dass sie sich jemals wieder erholen, aber die waren noch im Jahr 2024, waren die noch bei $140. Jetzt steht die Aktie vorbörslich minus 27,5% bei $12,80. Die haben nur noch 6 Milliarden M-Cap. Es ist absolut krass, aber... Und jetzt kommen sogar noch die ganzen Abstufungen, Kursziel, Senkungen. Nur, also es war, glaube ich, ein desaströses... Ich habe nur gestern gesehen, Erwartungen verfehlt, Management war selbst nicht zufrieden und 3% Umsatzwachstum, Ergebnis ist ja, glaube ich, auch eingebrochen. Also, hättest du das gedacht bei der Aktie, dass das so schlimm wird einfach? Ich hätte es nicht gedacht.
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe sie ja mal, also ich bin ja recht tief in der Aktie drin. Ich habe sie ja im Jahr 2020 besessen, bis, ich glaube, Anfang 2021. Bis dahin ist das, also da hatte sie schon mal so einen starken Lauf. Bis dahin, auch bis vor kurzem, wie ich noch fand, hervorragend geführtes Unternehmen. Aber das ist für mich so mittlerweile die größte Enttäuschung bei der Aktie gewesen. Natürlich auch die Ergebnisse brauchen wir nicht drüber diskutieren, die sind katastrophal gewesen. Aber noch viel schlimmer, dass man wieder kommunizieren musste, dass man managementtechnisch oder von den Mitarbeitern her Fehlern gemacht hat. Und das kannst du einmal machen, da ist schon die Enttäuschung groß gewesen. Aber dass man jetzt schon wieder in diese Kommunikationsrichtung geht, also da muss man ganz ehrlich sagen, also da ist irgendwas ganz arg, also da, ja, da liegt irgendwas im Argen. Also das kann man nicht mehr anders erklären. Sie hatten jetzt nur noch ein Umsatzwachstum von 3% zum Vorjahr und also im Vorjahresquartal ist man noch um 19% gewachsen. Also da hatte ja die Aktie schon einen wahnsinnigen Drawdown dann, aber da ist man halt noch auf einem hohen Niveau dann eben gewachsen, ja. Aber noch viel schlimmer ist eigentlich der Ausblick dann gewesen. Ja, es droht nämlich nun ein Umsatzrückgang. Also die Umsatzprognose, die ist deutlich gesenkt worden für das Jahr. Und jetzt auch fürs kommende Quartal sieht es nicht gut aus. Und der Gewinn, der hat sich dann hier quasi halbiert beim Ausblick. Also das bereinigte EBITDA, das wurde um über 50% zurückgenommen auf jetzt nur noch 160 Millionen US-Dollar. Und der Trade Desk ist ja mal ehemals eines der Unternehmen gewesen, das mit die höchsten Bewertungen an der Börse hatte, so in diesem Segment. Die Frage ist dann natürlich immer, woran liegt denn das? Also ich muss auch ehrlich sagen, so in der Kommunikation, so richtig viele Infos hat man auch gar nicht so wirklich bekommen. Also dass man jetzt gesagt hätte, hey, der Wettbewerber ist jetzt irgendwie stärker oder so. Also so das typische makroökonomische Gegenwind, Budgetkürzung. Sie haben eben auch gesagt, also Marken und Werbetreibende, dass sie so ein bisschen so die Budgets zurückgehalten haben. Da muss ich mich allerdings auch fragen, warum dann auch Unternehmen wie Meta oder Alphabet wieder solche Fabelzahlen bei den Werbeeinnahmen hatten. Also da passt es halt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Und dann halt eben auch wieder Umbauten in den Management, also Vertriebsstrukturen, die haben ja wohl kurzfristig zu Verwirrungen und Reibungsverlusten gesorgt. Also da muss ich echt sagen, also das kann man mittlerweile nicht mehr argumentieren. Also da bin ich auch echt enttäuscht davon. Also ja, ich habe die Aktie schon lange nicht mehr im Depot, aber ich habe ja öfter auch mal über sie berichtet und dann auch immer wieder gesagt, also wie toll Jeff Green das Unternehmen eigentlich über Jahre aufgebaut hat. Und jetzt droht eben auch der erste Umsatzrückgang seit ihrem IPO. Das hat es noch nie gegeben und die sind auch immer meist sehr profitabel gewachsen. Die haben große Krisen wirklich gut gemeistert, beispielsweise als ja damals Alphabet und Apple diese Cookie-Geschichte, wo vor einigen Jahren war, wo man gedacht hat, hey, jetzt geht das ganze Geschäftsmodell den Bach runter von der Trade Desk. Da haben sie es allen gezeigt, also wie stark sich das entwickelt hat und jetzt, ja, also absolute Katastrophe, anders kann man das nicht sagen und ich finde es vor allem auf Management-Ebene ein totales Versagen mittlerweile, dass du das über einen so langen Zeitraum nicht in den Griff bekommst, finde ich ganz schwierig, ja, und dann natürlich auch der zunehmende Wettbewerb, da ja auch Amazon mittlerweile stark in dieses Demand-Side-Plattform-Business eingestiegen ist. Ich glaube, dass man auch das mittlerweile wirklich deutlich zu spüren bekommt. Und eben natürlich auch Google weiterhin ein Schwergewicht ist, beziehungsweise auch da in solche Richtung dann reingeht. Und vor allem eben so der Bereich im Werbemarkt, also so Connected TV-Werbung, der ist mittlerweile deutlich härter umkämpft, als es noch vor einiger Zeit der Fall gewesen ist. Das ist eben einer so der ganz starken, also einer der ganz starken Medien von The Trade Desk gewesen. Muss man unter dem Strich sagen, ich hätte nicht damit gerechnet. Es gibt aktuell absolut keine Gründe dafür, eine Annahme zu haben, dass sich die Aktie mal kurzfristig wieder erholt. Denn wenn man jetzt schon so lange Probleme im Management nicht in den Griff bekommt, dann wüsste ich nicht, wo jetzt auf einmal dann hier so der Turnaround kommen sollte. Also da scheint es irgendwie drunter und drüber zu gehen. Und mittlerweile macht es halt irgendwie so auch das Gefühl, dass man sich so gegen die Großen halt doch nicht mehr durchsetzen kann. Das muss man ganz klar so sagen. Und hätte ich nie damit gerechnet mit so einer Entwicklung, muss ich ganz klar sagen, ja.
Vielleicht noch ganz kurz, um das nochmal einzuordnen. Q3. Die Guidance, 650 Millionen hast du ja gesagt, ne? Haben sie jetzt geguidet, also Umsatzrückgang. Die Erwartungen lagen bei über 800. Also so einen krassen Mist bei der Guidance habe ich ehrlich gesagt lang nicht gesehen. Und beim EBITDA, du hast gesagt 160 Millionen, da lagen die Schätzungen ja mehr als doppelt so hoch. Also da muss man sich nicht wundern, dass die Aktie jetzt minus 27% ist. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch wenig Chancen auf eine schnelle Erholung, ne? Also da ist jetzt dieser Rücksetzer, hier Rücksetzer kaufen, meiner Meinung nach keine gute Idee. Klar, kann da irgendwie vielleicht ein Turnaround kommen in den nächsten Quartalen, aber das Ding ist sowas von verbrannte Erde. Hat mir, glaube ich, auch schon die letzten Quartale gesagt, dass da, also zum Glück, also ich habe die auch, also ich habe die Position ist so lächerlich bei mir, dass es mir wirklich völlig egal ist. Zum Glück habe ich den in keinem Trading-Depot oder so. Ne? In dem Fall hat es der Chart auch angezeigt, dass es da nicht sonderlich gut läuft, aber dass es so schlecht läuft, ich glaube, das überrascht jetzt doch wieder. Also Katastrophe, Wahnsinn.
Ja, vor allem für ein Unternehmen. Aber da sieht man eben auch, dass auch der beste Track Record bei einem Unternehmen halt dann doch irgendwann nicht mehr hilft dann, ja. Weil, wie gesagt, also wer die Story The Traders verfolgt hat, der weiß, glaube ich, was ich meine. Also wie schnell sich das Ganze jetzt geschiftet hat, auch in so einen absoluten Hühnerhaufen, muss man es ja echt nennen. Also habe ich so auch wirklich nur ganz selten an der Börse erlebt. Aber ja, wir werden es auf jeden Fall für euch weiter mitverfolgen. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Wir wünschen euch alle ein schönes, warmes Wochenende. Also schmeißt die Grills an und denkt auch dran, nächste Woche wieder einschalten. Wir werden weiter für euch hier alles berichten, was es zu berichten gibt. Und dann ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.